Die ganz Pfiffigen unter euch werden es schon am Titel der Episode oder an der Beschreibung gelesen haben. Wir probieren hier heute mal ein neues Format aus. SH-Talk bei SHT Irgendwas mit Literatur. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Ich lade mir Talkgäste ein, die, wie der Name des Podcasts es schon hergibt, irgendwas mit Literatur im weitesten Sinne zu tun haben. Und wir unterhalten uns dann ein wenig. Eine Mischung aus Interview und Gespräch, die euch hoffentlich gut unterhalten wird und im Idealfall auch einen gewissen Erkenntnisgewinn mit sich bringen wird. Mein Name ist Sebastian, das hier ist SAT Irgendwas mit Literatur und wenn die Technik mitmacht, geht es nach dem Intro los. Zur ersten Folge von SH Talk freue ich mich, hier einen Gast begrüßen zu dürfen, bei dem ihr euch im ersten Moment vielleicht fragt, warum er hier ist. Doch wer ist denn überhaupt mein heutiger Gast? Er bezeichnet sich selbst als den okaysten Rapper, den ihr kennt und ich finde, das alleine macht ihn schon ziemlich sympathisch. Bei mir heute Rapmusiker KNST.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, danke erstmal, dass du den Mut hast, dich auf dieses Experiment mit dem neuen Format einzulassen. Und falls ihr ihn noch nicht kennt, dann hört doch einfach mal in sein Werk rein. Die Links zu seiner Musik auf Spotify sowie seinem Instagram-Profil findet ihr in der Episodenbeschreibung. Natürlich genauso wie die Links zu meinen Büchern und meinem Instagram- und Facebook-Profil jeweils @shtofal. Du kannst auch gerne sagen, wie deine Verlinkung ist.
Mein Instagram-Name lautet knst.official und da findet ihr eigentlich auch alles Weitere.
Ja, dann schaut doch da mal vorbei. Lohnt sich. Ja, zu Beginn dann direkt die Frage, die dir wahrscheinlich am häufigsten gestellt wird und die du vermutlich schon auswendig beantworten kannst. Trotzdem bin ich sie meiner Hörerschaft schuldig. Wofür steht KNST?
Ja, es ist gar nicht so die leichte Frage. Es ist im Grunde eine Abkürzung für einen Namen, den ich mal vorher getragen hatte. Und ja, wofür die Abkürzung steht, würde ich jetzt erstmal noch offen lassen. Es gibt ein passendes Lied dazu, was ich mal vor ein paar Jahren geschrieben habe, das eventuell mehr Aufschluss darüber gibt. Und wer weiß, vielleicht kommt dieses Lied in diesem Jahr noch raus.
Ja, so kann man natürlich auch schon direkt am Anfang einen Teaser setzen. Finde ich gut. Du machst deine Tracks komplett selbst, wenn ich richtig informiert bin. Also du schreibst deine Texte selbst, bastelst die Beats zusammen und dann hören wir am Ende auch deine Stimme auf dem Ganzen, richtig?
Das ist richtig, ja.
Ja, und dann kommen wir damit nämlich auch schon zum Grund unseres heutigen Gesprächs. Denn auf den ersten Blick sind klassische Literatur und moderne Rapmusik nur schwer unter einen Hut zu bringen. Aber am Ende des Tages schreiben wir beide Texte, die genau abgestimmt werden müssen. Bei mir auf die Dramaturgie, bei dir auf den Beat. Wir stecken beide viele Gedanken, viel Arbeit und immer auch ein gewisses Stück unserer Persönlichkeit in unsere Werke und sind dann am Ende auf die Gunst des Publikums angewiesen. Das heißt, unterm Strich unterscheiden sich unsere künstlerischen Schaffensarten gar nicht so stark voneinander. Und deshalb wollen wir heute mal ein bisschen über unsere jeweilige Kunst sprechen und sehen, wie sich unsere Arbeitsprozesse ähneln und wo sie sich dann doch unterscheiden. Ich bin gespannt auf das Ergebnis.
Das finde ich ebenfalls.
Ja, dann erzähl doch mal, wie ein Lied üblicherweise bei dir entsteht. Was ist zuerst da, Text oder Musik?
Also im Grunde ist es immer ähnlich und zwar so, dass zuerst mir die Melodien in den Kopf kommen oder ich generell an Melodien und Musikstücken herumbastle und wenn ich dann was komponiert habe, wobei ich mir denke, das passt zu mir, das passt zu meiner Identität, dann kommen mir parallel auch schon automatisch die ersten Textideen und das sind aber eigentlich immer so einzelne Zeilen, die ich dann Stück für Stück zusammensetze.
Bei mir ist das meistens ein bisschen anders. Also wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe, dann ist es meistens so, dass ich irgendeine Idee habe, die plötzlich in meinem Kopf aufploppt und dann setze ich mich hin und schreibe die Geschichte an einem Stück komplett runter. Du machst das dann eher stückweise und bastelst das Ganze hinterher zusammen. Es ist immer so, wie man es am besten macht, ne?
Genau.
Und wenn du jetzt nicht nur an einem einzelnen Track, sondern an einem ganzen Album arbeitest, entsteht das dann auch, dass du sagst, ich habe erstmal so eine Musik und dann mache ich Stück für Stück den Text? Oder hast du von vornherein ein übergeordnetes Konzept, zu dem du dann die einzelnen Tracks gezielt produzierst?
Ich würde sagen, das ergibt sich im Nachhinein. Also wenn ich an Songs arbeite oder wenn mir Melodien einfallen und ich versuche, die zu Liedern auszuarbeiten, dann ist es so, dass ich, also wenn diese Lieder in gewisser Weise zusammenpassen thematisch oder es ist so, dass ich in einer gewissen Stimmung bin und innerhalb dieser Stimmung dann gleich mehrere Songideen habe, dann versuche ich die auch gezielt anhand dieser Stimmung weiter auszuarbeiten. Genau, aber dass ich jetzt an einer EP oder einem größeren Werk gearbeitet habe, ist schon länger her. Das ist sicherlich was ich mal wieder in Angriff nehmen sollte, eigentlich auch für dieses Jahr noch vorhabe. Aber ja, so ganz aktuell habe ich auch gar nicht mehr an einem größeren Projekt gearbeitet.
Aber es hört sich ja an, als wenn das demnächst wieder der Fall sein wird.
Genau.
Ja. Gut, der Vergleich hinkt jetzt wahrscheinlich an allen Ecken und Enden, aber ich habe ja gerade einen einzelnen Track von dir mit einer Kurzgeschichte von mir verglichen und deswegen setze ich das jetzt mal in größeren Kontext und nehme einen Roman oder Novelle von mir und stelle sie einem Album von dir gegenüber. Das ist beim Schreiben zumindest ein himmelweiter Unterschied, ob ich jetzt eine Kurzgeschichte mache oder ein großes buchfüllendes Thema habe und eine ganze Handlung erzählen will. Denn eine Kurzgeschichte braucht sich nur mit dem Moment zu befassen. Es gibt keinen davor und keinen danach. Man muss nicht auf Logik oder Folgefehler achten. Beim Buch sind die Zusammenhänge dann wesentlich komplexer und nicht selten fällt mir dann während des Schreibens noch ein Handlungsstrang ein, den ich nachträglich dann noch vorne einflechten muss. Oder ich merke einfach am Ende, dass ich ganz am Anfang irgendwas vergessen habe, dass hinterher wichtig wird, dass ich noch eine Figur einführen muss und dann muss ich alles nochmal umkrempeln. Jetzt übertragen auf dein Album, du hast ja schon gesagt, wie sich die Tracks dann zueinander fügen. Aber passiert es dann auch, dass du hinterher sagst, das muss ich nochmal komplett umstellen, damit es zum Rest des Albums passt? Oder sagst du dann einfach, ja, ist halt so, aber die Lieder können auch für sich stehen?
Also es kommt drauf an, wenn ich das jetzt mal ein bisschen von mir selber oder von meiner Musik wegdenke, dann gibt es sicherlich Alben, die einfach Tracks enthalten, die gar nicht mal thematisch zusammenpassen, aber mehr so die Palette der Facetten des Künstlers oder der Künstlerin widerspiegelt. Also es gibt Alben, die einfach ja nicht mal unbedingt einen roten Faden folgen, sondern einfach nur die verschiedenen Fähigkeiten der Person, die das Album gemacht hat, spiegelt. Wenn ich jetzt aber mal wieder zu mir zurückgehe oder es auf mich beziehe und an meine erste EP denke, dann würde ich auch im Nachhinein sagen, ja, da hätte man thematisch noch ein bisschen was anders zusammenfügen können, um na, am Ende ein Werk zu haben, was noch konsistenter ist. Das genau, damals bei Veröffentlichung habe ich das natürlich als gut empfunden. Ach, und ich mag es auch immer noch übrigens, will das jetzt gar nicht schlecht reden, aber ja, hier und da fällt einem im Nachhinein dann doch vieles auf, was man dann doch gerne anders gemacht hätte oder gerade irgendwie thematisch hätte besser unter einen Hut bringen können.
Ich sehe, du reflektierst dein Werk und hinterfragst es auch nochmal kritisch. Das ist, wollte ich eigentlich noch als Frage aufgeschrieben haben, bin ich drüber weggekommen. Aber das ist bei mir, wie gesagt, Kurzgeschichten schreibe ich an einem Track runter. Es ist bei mir immer so, wenn ich die Idee im Kopf habe, bevor ich angefangen habe zu schreiben, dann denke ich immer, boah, das wird eine richtig gute Geschichte. Dann schreibe ich die und wenn ich fertig bin, denke ich, in meinem Kopf klang das Ganze irgendwie geiler. Dann lege ich die für 2-3 Wochen beiseite und hole sie wieder vor, lese mir nochmal durch und stelle fest, eigentlich ist das Ganze doch in Ordnung. Also es ist ein bisschen ambivalent immer zum eigenen Werk.
Ja, das kenne ich auch auf jeden Fall und das kann ich auch so bei jedem Track eigentlich, den ich geschrieben habe bisher oder den ich zurzeit schreibe, so nachempfinden.
Wie oft änderst du so einen fertigen Track dann im Schnitt?
Also es ist bei mir ja so, ich hatte vorhin gesagt, dass ich meine Songs ja komplett selber mache. Es gibt aber noch einen Prozess, den ich bisher noch nicht selber übernehme. Das ist das Mixing und Mastering. Also quasi die technische Endstufe von Songproduktion oder Musikproduktion. Das ist eher so eine technische Komponente, wo dann nochmal alle Einzelspuren, die in diesem Song verwendet werden, nachbearbeitet werden, wo Frequenzbereiche weggeschnitten werden und halt geschaut wird, was muss man in den einzelnen Spuren hervorheben, um ein ja möglichst soundtechnisch gutes Endprodukt zu haben. Und ja gut, Produkt sollte man zwar nicht sagen, aber ja.
Ja, aber am Ende des Tages hast du ein fertiges Werk. Nennen wir es Werk.
Genau, richtig. Und wenn ich den Song erstmal produziert habe, also das Instrumental und die Vocals aufgenommen habe, dann gehen all diese Spuren erstmal zum Engineer, der alles am Ende mixt und mastert. Und bei kleinen Songs, wie zum Beispiel den Liedern aus meiner Resümee-Reihe, da ist es so, die haben kein Refrain, die sind meistens eher kurz gehalten oder haben ja bisher keinen Refrain, sind eher kurz gehalten und da gibt es eigentlich nicht viel, was ich daran noch ändern möchte. Bei größeren Songs, wie jetzt zum Beispiel Hier und Jetzt und meiner anstehenden Single, die auch nächstes Wochenende rauskommt, die mehrere Gesangsspuren auch noch beinhalten und Background-Vocals und ein Refrain und ein bisschen länger sind, da kommt es dann oft vor, dass ich nochmal hier und da so Kleinigkeiten gerne geändert haben möchte. Das heißt, dass ich sage, ja, hier könnte vielleicht noch die Gesangsstimme ein bisschen lauter oder hier könnte die Snare-Drum lauter oder leiser. Aber das sind tatsächlich dann eher so Kleinigkeiten, die nochmal nachträglich auch, glaube ich, mit nicht so viel Aufwand geändert werden können. Und ja, es ist aber auch schon passiert, dass ich dem Sound- oder Audio-Engineer im Nachgang nochmal zusätzliche Spuren als Background-Vocals oder zusätzliche Instrumente zugeschickt habe, weil ich dann gemerkt habe, nach einer Woche, wo die Spuren dann raus waren, boah, irgendwas fehlt da vielleicht doch noch. Mhm. Ja, die Gefahr ist dann natürlich, dass man kein Ende findet und vielleicht am Ende sogar verschlimmbessert und sich so sehr da reinsteigert und irgendwann auch keine Ergebnisse erzielt. Und meine Philosophie ist da auf jeden Fall, aus jedem Song das Beste rausholen und die größte Liebe zum Detail reinstecken, damit einem der Song auch noch nach beispielsweise 3 Monaten gefällt und man sich nicht ärgert, dass man dieses und jenes nicht doch noch geändert hat. Aber wenn einem dann doch noch irgendwas nicht gefällt oder man es nicht besser hinkommt, muss man es vielleicht auch irgendwann gut sein lassen und das, was einem dann nicht gefällt, vielleicht beim nächsten Mal besser machen.
Ja, ich denke, das mit dem irgendwann gut sein lassen ist definitiv ein ganz entscheidender Punkt, weil irgendwas findet man immer, wo man nochmal dran kann. Und da muss man sich selbst dann irgendwann sagen, so, jetzt besser wird's nicht machen. Das funktioniert ganz gut, wenn man irgendwelche Fristen einhalten muss, aber wenn man an niemanden gebunden ist, dann kann man das unendlich fortsetzen.
Oh ja, genau.
Ja, ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe, dann meist nachdem mir plötzlich eine gute Idee gekommen ist. In ganz seltenen Fällen ist das, weil ich mal was Spannendes geträumt habe, aber meistens muss ich mir die Inspiration dann doch irgendwie anders holen. Ich habe im Laufe der Zeit gewisse Trigger herausgefunden, also Dinge, die ich machen kann, um auf Ideen zu kommen. Das sind Waldspaziergänge in der Dämmerung, gerade für Gruselgeschichten immer gut, Gesprächsfetzen, die ich im Vorbeigehen aufschnappe, aber am zuverlässigsten habe ich Ideen irgendwie immer dann, wenn ich ins Kino gehe. Ich gucke einfach irgendeinen Film und plötzlich habe ich die besten Ideen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was gerade auf der Leinwand passiert. Wie ist das denn bei dir? Woher nimmst du deine Ideen? Was inspiriert dich?
Ach, das finde ich ganz schön, dass du das mit dem Kino gesagt hast. Ich bin auf jeden Fall auch ein riesiger Filmfan und gehe oft und gerne ins Kino. Das ist, so würde ich sagen, neben der Musik meine zweite Leidenschaft. Und ja, Filme und deren Musik und ja, die Art, wie Filme zum Beispiel Geschichten erzählen und was für Bilder erzeugt werden, das inspiriert mich auf jeden Fall. Indem ich sage, oh, ich möchte mit meinen Worten diese Bilder erzeugen und diese Geschichten erzählen. Also,
ja, das kenne ich.
Außerdem inspirieren mich auch Situationen und Momente aus meinem Leben, die ich dann versuche einzufangen. Und
ja, dazu habe ich später noch eine schöne Frage.
Und gerne wieder fühlbar machen möchte. Ansonsten sind es halt so Sachen wie ja einfach Momente, Situationen, Orte. Manchmal auch die Farbe vom Himmel oder ja, Gegenstände, die mich über Reflexion über mich selbst anregen.
Unterscheidest du dann zwischen Text und Musik, was dich inspiriert, oder ist das mal, kommt dir dies in den Sinn, mal das?
Also ich würde sagen, dass mich meistens diese genannten Faktoren zu Musik inspirieren und ja dann eben dazu passende Einfälle für den Text kommen. Genau, die Einfälle für den Text beziehen sich dann eher auf die Melodie oder auf die Art des Instrumentals. Aber ich glaube, so ganz ist das nicht voneinander zu trennen. Also, dass es sowieso irgendwie miteinander einhergeht.
Ja.
Also, genau, weiterhin inspirieren mich andere Menschen. Also Menschen aus meinem Leben vor allem. Im positiven Sinne sind das Familie, Freunde, die halt mit mir die Situation erleben, über die ich schreiben kann. Außerdem sind es aber auch Menschen innerhalb der Gesellschaft oder vielleicht menschliches Verhalten. Ja, so das gesamtgesellschaftliche Geschehen mich auch inspiriert. Außerdem inspiriert mich ja auch andere Musik jeglicher Art. Also natürlich auch Rap, weil ich selber mache. Aber vor allem in technischer Hinsicht und in performance-technischer Hinsicht und auch in Sachen Sound und Wortwahl. Aber ansonsten, was so Melodien oder Themen betrifft, inspirieren mich eigentlich Musikstile jeder Art. Also ob das jetzt Filmmusik ist, wie eingangs schon angedeutet zumindest. Ob das jetzt sowas ist wie Folkrock oder Singer-Songwriter-Musik. Und zusätzlich auch Liedermacher-Musik wie Hannes Wader oder Reinhard Mais finde ich auch immer sehr schön und inspirierend, weil ich finde, die schaffen es so mit ihren Worten auch, so diese Geschichten zu erzählen und Bilder zu erzeugen. Und das ist eigentlich auch immer das, was ich an dem Rap, den ich in meiner Jugend gehört habe, so sehr mochte, dass halt irgendwie Geschichten über Worte erzählt werden und Bilder erzeugt werden, die dazu passen. Und ja, ich habe einfach so im Laufe der Jahre festgestellt, dass ich das auch in ganz vielen anderen Musikrichtungen finden kann. Und auf die bin ich halt so ein bisschen versteift. Und im ersten Augenblick würde man vielleicht meinen, dass das mit Rap gar nicht zusammenpasst, gerade so ältere Musik, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, wie eben von Hannes Wader oder Reinhard May. Aber ja, man kann immer so versuchen, sowas auch in sein eigenes Genre zu übersetzen oder in seine eigene künstlerische Sprache, sag ich mal. Und genau, also ich finde eigentlich, man kann an ganz vielen Ecken Inspiration finden. auch wenn man das von außen nicht unbedingt meint.
Ja, aber das ist ja im Grunde das, warum wir auch heute hier sitzen, nämlich um festzustellen, dass wirklich die Genres komplett übergreifend irgendwie immer im Fluss sind. Jetzt hast du natürlich auch mit Reinhard May wieder ein ganz großes Kaliber genommen.
Ja.
Ich meine, da habe ich ja selber vor wenigen Episoden erst, nämlich in Off-Topic 18, 413 Worte, mich drauf bezogen, weil Reinhard May diesen Satz, was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette,
oh ja,
in seinem Lied hat. Und
mein Lieblingslied ist, von ihm übrigens.
Das ist einfach so auf den Punkt, dass ich möchte auch mal wirklich einen Satz haben, der so prägnant ist. Aber mal schauen, ob mir das noch irgendwann gelingt.
Ja, also für mich auch das absolute Highlight von Reinhard May Songs und auch eins, was ich oft in meinem Bekanntenkreis schon gesungen habe und naja, die Leute schauen mich dann an, ja, was ist denn mit dem?
Ja, wenn ich anfange zu singen, schauen mich die Leute auch an, aber das hat andere Gründe. Ja, was ich an deiner Musik ansonsten toll finde, ist, dass du im Gegensatz zu vielen anderen Rappern in deinen Texten keine Hüter beschlafen musst und auch sonst nicht so sehr auf vulgäre Sprache zurückgreifst. Ganz im Gegenteil, man findet bei dir Lines, die wirklich Haltung haben und manche Formulierungen, da bin ich fast ein bisschen neidisch. Ich habe mal zwei Stück aufgeschrieben. Zum einen, ich flog da drüben auf die Fresse, stand hier vorne wieder auf. Und zum anderen, ich wollte schon mal rennen, ohne zu wissen, wie man geht. Vor allem das zweite Zitat hat, finde ich, schon fast was Philosophisches.
Dankeschön.
Ja, gerne. Also das finde ich wirklich. Das sind kleine Juwelen in den Texten versteckt.
Freut mich sehr zu hören.
So, eine Frage, die ich dann persönlich nicht mehr hören kann und zu der ich mich auch schon mal hier im Podcast, nämlich in der Episode Off-Topic 14, Wer bin ich, ausgelassen habe, ist die, wie viel Wahrheit in meinen Texten steckt, beziehungsweise ob ich die Dinge, die ich schreibe, selbst erlebt habe. Du sagst in einem deiner Texte selbst, in diesen Zeilen spiegelt sich mein Leben. Daher die sehr offensichtliche Frage, wie viel Wahres steckt in deinen Texten und wie viel ist künstlerische Freiheit?
Also im Grunde trifft es die Zeile sehr gut. Das ist ja das erste Lied, was ich jemals unter meinem Namen auf meiner Spotify-Seite veröffentlicht habe und umrahmt eigentlich alles, was seitdem gekommen ist oder ja deutet an, in welchem Rahmen meine Texte sich befinden. Eigentlich sind es in meinen Songs immer Phasen aus meinem Leben, die ich beschreibe und versuche, ja, in eine bildliche Sprache zu packen, damit das Ganze für die Zuhörer und Zuhörerinnen und auch für mich selber ein bisschen wie so ein Film zu erleben ist. Dann gibt es aber auch Lieder, die eine bestimmte Situation sich nehmen und eher die Stimmung greifbar machen wollen. Aber diese Lieder, als Beispiel würde ich jetzt Durch die Nacht sagen, ja, die beruhen im Grunde halt auch auf netten Erlebnissen, die ich gehabt habe. Zum Beispiel auf einen Abend unterwegs mit den Freunden. Und das ist dann sicherlich nicht Wort für Wort so, wie es in den Lyrics steht, aber es beruht trotzdem da drauf und es wird nichts irgendwie verfälscht oder dramatisiert oder so. Und ja, gerade wenn es halt um die Stimmung eines Liedes geht. Ja, weiterhin gibt es auch Lieder, die einfach eine Situation widerspiegeln, die mich zu bestimmten Gedanken anregt oder zu Reflexionen über mich selber. So ein Lied wäre zum Beispiel Morgengrauen, der Titel verrät es. Die Songs, die Ideen für die Lyrics, die kamen mir bei Morgengrauen auf einem Heimweg an einem Sommertag um 5 Uhr morgens.
Ich verstehe, ja. Da habe ich auch schon so manche gute Idee gehabt.
Oh ja.
Und auch manche nicht so gute Idee, aber das ist ja, ein eigenes Thema.
Ja, leicht beschwipst. Vielleicht auch mehr als leicht. Und ja, genau. Also das ist dann auch das Gefühl, was ich in einer Situation oder zu einer Uhrzeit, wie auch eingangs schon gesagt, zu einer bestimmten Farbe des Himmels, beispielsweise bei Morgengrauen, genau, um solche Situationen geht's, die ich dann entweder einfach greifbar machen möchte oder die mich zu Reflexionen und Gedanken anregen. Und dann geht es entweder um die Situation selber oder aber um die Gedanken danach. Und im Grunde sind das somit alles Sachen, die ziemlich direkt aus meinem Leben gegriffen sind. Komplizierte Antwort, aber
ja, aber sehr ausführlich. Also ich denke, die Frage ist abschließend behandelt. Ja, dann lass uns doch jetzt mal über unsere Anfänge sprechen. Also mein erstes Buch, muss ich zugeben, habe ich gar nicht selbst geschrieben, sondern von meinem Vater schreiben lassen, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich damals noch gar nicht schreiben konnte. Da war ich nämlich noch im Kindergarten. Okay. Also es geht nicht um das erste Buch, das von mir veröffentlicht ist, sondern das erste, was ich geschrieben habe. Das war damals eine Geschichte über einen kleinen Igel. Wenn ich die irgendwo nochmal wiederfinde, dann könnte ich daraus eigentlich auch mal eine Podcast-Episode machen. Egal, ist ein anderes Thema.
Ich würde die Geschichte auch gerne mal lesen, muss ich sagen.
Ich glaube nicht. Wie gesagt, die ist von einem 4- bis 6-Jährigen und so liest sie sich auch. Ja, in der Schule habe ich dann vor allem im Deutschunterricht immer sehr gerne kreative Texte geschrieben und auch gerne vorgetragen, aber eigentlich nie wirklich die Absicht gehabt, auch mal etwas zu publizieren. Das kam dann tatsächlich erst irgendwann zu Beginn der Oberstufe. Eigentlich wollte ich damals für die Weihnachtsfeier unserer Klasse eine kleine Weihnachtsgeschichte schreiben. Irgendwie hat der Text dann eine gewisse Eigendynamik entwickelt und wurde über 80 Seiten lang. Und im Grunde hat er auch nichts mehr mit Weihnachten zu tun, sondern ist ein Agenten-Thriller mit dem Weihnachtsmann in der Hauptrolle. Ja, es ist kompliziert, aber unterm Strich ist das ein Projekt, an dem ich immer noch arbeite. Also es ist quasi sowas wie mein weißer Wal, eine Geschichte, die einfach irgendwann, wenn der Weihnachtsmann daraus geschrieben ist, perfekt werden soll. Aber vermutlich ist das, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, sowas, wo ich mein ganzes Leben lang dran arbeiten werde, das einfach niemals fertig wird. Jedenfalls ist da in der Oberstufe im Zusammenhang mit diesem Projekt irgendwann in mir der Gedanke gereift, dass ich auch gerne mal etwas veröffentlichen möchte. Es hat dann von da an nochmal weitere 6 Jahre gedauert, bis dann mein erstes Buch auch erschienen ist. Es ist halt ein sehr langer, sehr kreativer Prozess mit viel Arbeit. Wie war das denn bei dir? Wann ist bei dir der Plan gereift, Musik zu machen? Und hattest du auch von Anfang an dann geplant, die Musik auch zu veröffentlichen oder erstmal nur so für dich?
Also die Idee, Musik zu machen und zu veröffentlichen in der Weise, in der ich es tue, würde ich sagen, kam ja auch zum Ende meiner Schullaufbahn. Musik gemacht habe ich aber tatsächlich schon immer, weil meine ganze Familie musikalisch angelegt ist und im Grunde fast jeder in meiner Familie auch Musik macht. Und somit, ja, war das für mich auch eigentlich immer so ein Bestandteil von meinem Leben und von meiner Identität, Musik zu machen. Das gehört einfach dazu für mich. Und genau, dann war das so, dass ich in der Jugendzeit, so mit 15, 16 Jahren, so wie das ist, das erste Mal so richtig mit Rap in Berührung kam und halt sehr gerne gehört habe. Und dann habe ich über das Notenprogramm von meinem Vater, also mein Vater ist Dirigent und es gibt so Software, da kann man Lieder komponieren und dazu eben die Noten aufschreiben. Und über dieses Programm habe ich dann meine ersten Melodien auch geschrieben, auch schon vor meiner Rap-Zeit. Aber in dieser Rap-Zeit habe ich dann versucht, die ersten Beats quasi daraus zu bauen, die man berappen könnte. Auch wenn dieses Programm ja eigentlich gar nicht dafür gedacht ist. Aber ja, es konnte halt Musik wiedergeben und so waren das so meine ersten Schritte. Und ja, parallel habe ich dann auch angefangen, sehr, sehr, sehr schlechte und hölzerne Texte zu schreiben. So kam es dann auch, dass ich in der Schulzeit noch auf einem Konzert oder auf Konzerten der Schulband quasi mit einem Song aufgetreten bin. Und ja, so wurde das halt immer, immer fester irgendwie, dass ich das gerne weiter machen möchte. Und genau, es wurde dann irgendwie zu so einem Selbstläufer. Also Musik musste ich sowieso machen und das war dann halt erstmal die Form, in der das passiert ist und jetzt auch weiterhin so passiert. Genau, ich muss halt einfach irgendwie einen Output haben und der Fokus lag schon immer auf Musik. Und ja, genau, ich habe einfach den Drang, so was zu kreieren und dann auch meine Perspektive mit einem Publikum zu teilen. So kam eins nach dem anderen und so war es dann.
Ja. Und das führte dann dazu, dass du 2021 auf Spotify dein erstes Album veröffentlicht hast. Nimm uns doch mal mit auf den Weg zu diesem Moment. Welche Hürden gab es, da zu überwinden und womit hattest du im Vorfeld nicht gerechnet, was da auf dem Produktionsweg auf dich zukam?
Ja, also tatsächlich, der Weg dahin, das war gar nicht mal die allererste Veröffentlichung. Ich hatte vorab schon auf YouTube so ein paar Demos veröffentlicht. Also es waren ja eben so erste Anlaufversuche an aufgenommener Musik, die aber jetzt nicht wirklich ausproduziert war und auch ja nicht wirklich Qualitäten hatte, sag ich mal, und auch nicht zu meinem jetzigen Auftreten passen, sag ich mal.
Da sind wir wieder bei meiner Igel-Geschichte.
Genau, und dann gab es vorab auch schon mal eine EP, die ich mit einem Freund von mir veröffentlicht habe. Und das war aber alles vor der Zeit als KNST und es hatte alles noch nicht so Hand und Fuß. Und ja, genau, das waren einfach so die ersten Gehversuche, würde ich sagen. Und jedes Projekt, was ich bis dahin umgesetzt habe, hatte mich dann im Endeffekt geformt und mich der Musik näher gebracht, die ich wirklich machen will. Also es ist wie so ein Ausprobieren und einfach machen und naja, irgendwann stellt man dann fest, was man eigentlich wirklich will. Und genau, das waren so die Projekte vorab, bis ich dann an der Helden-EP gearbeitet habe. Ja, und die größte Hürde, würde ich sagen, ist einfach die eigene Stimme zu finden. Und damit meine ich jetzt nicht die Stimme gesprochen, sondern die innere Stimme, die Schreibstimme, den Schreibstil und das auszudrücken, was man ausdrücken möchte, auf die Weise, wie man es möchte. Und ja, große Hürden, wenn du jetzt sagst Hürden.
Ich kann ja mal sagen, wie das bei mir war, als ich mein erstes Buch geschrieben habe. Die reine Produktion natürlich, dass man immer weiter das Buch füllen muss und dann hat man die Geschichte im Grunde genommen auserzählt und stellt fest, man ist das auf 100 Seiten. Dann kommt wieder das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Dir fällt ein, dass du einen kompletten Handlungsstrang vergessen hast. Dadurch wird es dann nochmal länger. Was ich auch sehr hilfreich und lehrreich fand, war dann die ersten Lektorate, die durchgeführt worden sind, weil mir da dann aufgefallen ist, was ich alles handwerklich noch besser machen kann. Und wenn ich mir jetzt nochmal mein erstes Buch durchlese, dann merke ich noch so viele Dinge, die ich jetzt anders machen würde. Also der Fortschritt zwischen meinem ersten Buch Schamlos und der Fortsetzung Hemmungslos, da liegen Welten zwischen. Ja, und so Dinge wie, das habe ich auch schon mal irgendwann in meinem Podcast erwähnt, es handelt sich bei meinem Buch um eine Urlaubsgeschichte von drei Jungs, die auf Mallorca Urlaub machen. Ich habe aber nirgendwo erwähnt, dass das Ganze auf Mallorca ist, weil das für mich einfach so selbstverständlich war, dass ich es nicht in die Geschichte reingebracht habe. Das ist uns dann 2 Tage, bevor das Buch in Druck gegangen ist, aufgefallen. Da konnten wir es noch ganz schnell ändern. Es war sehr knapp. Also solche Dinge meine ich. Also wie sieht's da aus? Gab es irgendwelche technischen Schwierigkeiten? Man weiß ja nie. Einen habe ich noch. Was auch zu interessanten Verknüpfungen geführt hat, ist der Titel Schamlos, der jetzt ja doch eher etwas, naja, ist, der soll bewusst provozieren, aber gleichzeitig eben das Ganze unter dem Thema Jugendbuch läuft. Das hat den Buchhandel auch ein wenig in Aufruhr versetzt, sagen wir es mal so.
Okay, also Probleme mit Distributoren oder so, sowas hatte ich eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, nicht gehabt. Also klar muss man sich irgendwie ein bisschen da reinfuchsen und man muss Zeit dafür einplanen. Und das ist eigentlich das größte Problem, glaube ich, als DIY-Musiker. Also, dass man alles, was irgendwie zu erledigen ist, unter einen Hut bekommt und dass man ja ein gutes zeitliches Management hat und dass man selbstgelegte Fristen einhält oder auch überhaupt erstmal sich welche legt. Und man ist ja nicht nur der Musiker und Songwriter, sondern man ist auch irgendwie sein Manager, sein Verleger, sein Booker, sein Promoter und auch sein Marketing-Zuständiger. Und ja, das waren auf jeden Fall Sachen, die ich vorab total unterschätzt und auch vernachlässigt habe. Ja, auch heute fällt mir das noch schwer, all das irgendwie in einem guten Ausgleich durchzuführen. Aber man lernt ja mit der Zeit.
Ja, was ich dabei auch immer schwierig finde, ist zu unterscheiden zwischen dem Geschäftlichen, also ich will Bücher verkaufen, aber eben auch dem Künstlerischen, ich will die Geschichte schreiben. Da fällt es mir dann auch wirklich teilweise schwer, wenn ich eine Lesung mache, zu sagen, so, ich habe jetzt hier gelesen, das war der künstlerische Teil, und dann umzuswitchen und zu sagen, so, und jetzt kauft gefälligst alle mein Buch. Das liegt mir nicht und dann verkaufe ich eben 2, 3 Bücher weniger, aber kann mich als Künstler fühlen. Auch das klingt jetzt irgendwie auch sehr ideologisch, aber ich denke, es ist klar, was ich meine.
Ja, also ich verstehe, was du meinst. Und also das ist auch eigentlich am liebsten, wenn es nach mir gehen würde, würde ich auch nur die Musik machen. Aber ja, wenn man auch möchte, dass es irgendwie gehört wird oder dass ja, Leute irgendwie damit was anfangen kann, dann muss man für diese Leute ja auch, für das Publikum, auch einen Zugang zu dem Werk schaffen. Und das ja funktioniert halt übers Marketing und über PR und das ist auf jeden Fall unerlässlich und ich habe mich da lange Zeit auch quergestellt und gesagt, ach nee, ey, das möchte ich gar nicht machen, aber ja, es gehört dazu und vielleicht bekommt man das mit der Zeit auch hin, seine Message oder seine Botschaft auch über diese Wege mitzuteilen, also in der Art, wie man seine Musik vermarktet oder auch immer oder was auch immer für ein künstlerisches Werk, auch vielleicht im Literaturbereich.
Der Trick ist einfach nur so groß zu werden, dass du dich von alleine vermarktet und du dich ganz auf die Kunst konzentrieren kannst.
Genau, aber erst mal dahin kommen.
So, das ist der springende Punkt. Ja, ich weiß es noch, wie es bei mir war, als ich dann endlich nach all der Arbeit, all den Mühen mein Buch in der Hand hielt. Dieses Kribbeln, als das erste Paket mit Büchern angekommen ist und ich das aufmachen durfte. Wie war das bei dir? Was war es für ein Gefühl, als es dann endlich soweit war und dein erstes richtiges Album tatsächlich öffentlich verfügbar war?
Also es war wie bei jedem anderen Release auch ein sehr befreiendes Gefühl. Also bei so einem Album oder einer EP, was ja im Grunde die Kleinstversion eines Albums ist, nochmal natürlich befreiender, weil es halt ein größeres Werk ist und längerer Arbeitsprozess hintersteckt als bei einem einzelnen Song. Aber die Anspannung ist im Grunde immer hoch, weil ich auch, was diese Musik betrifft, immer sehr unsicher bin und nervös. Und ich frage mich auch sehr schnell so, boah, ja, wird es gut ankommen und was halten die Leute davon? Und ist es jetzt wirklich gut oder ist es nur gut, weil ich es schon 1000 Mal gehört habe, bevor ich es release? Und genau, als dann die EP herauskam, da gab es dann aber zum Glück sehr viel positives Feedback. Ich habe viele sehr nette Nachrichten bekommen und ja, da freut man sich natürlich auch immer. Und dadurch war es natürlich einfach ein gutes Gefühl. Es waren natürlich nicht keine tausenden Leute, die diese EP gehört haben, aber ich freue mich über jeden Einzelnen, der ja irgendwie Lust hat, sich das anzuhören und seine Zeit da rein zu investieren, mir zuzuhören.
Ja, das finde ich sehr schön. Das kann ich genauso für diesen Podcast hier unterschreiben. Ich finde es auch toll, dass ihr mir bzw. heute uns immer zuhört. Das bedeutet mir wirklich viel und ist auch der einzige Grund, warum ich immer weitermache. Also insofern wirklich vielen Dank dafür.
Genau. Und wenn ich dazu jetzt noch was ergänzen kann.
Bitte.
Gleichzeitig auch fällt eine Anspannung weg. Also nicht nur wegen so einem Druck, so was, wie das ganze Ding ankommt, sondern na ja, auch, weil man ja mit der Musik seinen Gedanken oder dem, was halt im Kopf stattfindet, Raum geben kann. Und es ist einfach mal so Ballast loslassen. Und ja, jetzt ist es raus. Und ich habe gesagt, was ich sagen möchte. Und es fühlt sich auch immer sehr schön an.
Ja, du hast wirklich ein Talent dafür, mit deinen Antworten meinen Fragen vorzugreifen. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal hier umgestellt. Aber
ich wollte auch sagen, ist schon öfter passiert.
Ja, gut, da muss ich mitleben können. Aber du hast gerade noch was anderes Interessantes gesagt, nämlich die Frage, wie wird das ankommen, was ich hier sage, wird es richtig verstanden? Das habe ich auch manchmal. Also ich habe einen ganzen Stapel von Texten, bei denen ich mich tatsächlich ein bisschen sträube, die zu veröffentlichen, einfach aus Angst, wie die Reaktion sein wird. Einen Text zum Beispiel schleppe ich tatsächlich seit der ersten Staffel dieses Podcasts vor mir her, habe ich immer noch nicht veröffentlicht, weil er auch nicht wirklich in das Konzept dieses Podcasts passt. Ich versuche ja, abgesehen von den Staffelfinals, vielleicht relativ familienfreundlich zu bleiben. Und ich habe eine Geschichte geschrieben, die spielt im Rotlichtmilieu. Das ist eigentlich nur Rahmenhandlung. Eigentlich geht es tatsächlich um Zweifel und die Frage, was wäre, wenn. Aber das ist halt wirklich was, da habe ich mich bisher nicht getraut, die hier zu veröffentlichen. Die ist auch schon komplett fertig eingesprochen, produziert. Ich brauche nur aufs Knöpfchen drücken. Aber ich tue es einfach nicht. Vielleicht ja in der nächsten Staffel. Mal schauen.
Vielleicht fühlst du dich ja jetzt irgendwie motiviert. Also, oder
wir werden sehen. Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die Frage, die ich am häufigsten höre, ist insbesondere, wenn Kollegen oder Freunde erfahren, dass ich schreibe, wie viel von diesen Geschichten wahr ist. Ansonsten gibt es im Freundeskreis oftmals alberne Sprüche von wegen, oh, das wird jetzt bestimmt die nächste Geschichte oder jetzt muss ich aber aufpassen, was ich sage. Kurzum, ich werde für das, was ich mache, trotz relativ solider Veröffentlichungszahlen eher belächelt. Und ich vermute, das wird sich auch nicht ändern, bis ich es irgendwann an die Spitze der Bestsellerliste schaffe. Deswegen meine Frage, wie ist das bei dir? Wie reagieren Freunde, Familie und Kollegen auf deine Musik, beziehungsweise wenn sie erfahren, dass du Musik machst?
Ja, im Endeffekt kenne ich das, was du jetzt gerade schon angedeutet hast. Ich würde aber trotzdem sagen, insgesamt reagieren die Leute aus meinem Umfeld gut. Es gibt zwar nur ein paar wenige, deren Musikgeschmack das wirklich trifft, aber trotzdem haben, glaube ich, mehr Leute als diese paar irgendwie einen Zugang dazu, weil es ja auch oft um Dinge geht, die ich zusammen mit meinen Freunden oder mit der Familie erlebe. Und genau, weil ich versuche, meine Songs möglichst nah an meiner wahren Person anzusiedeln und mich möglichst wenig zu verstellen. Ja, genau. Und manche Leute aus meinem Bekanntenkreis sind bei jedem Auftritt oder schreiben mir bei jedem Song ein Feedback und ja, sind begeistert. Manche haben halt weniger Interesse und das ist auch vollkommen okay. Aber das mit dem Belächeltwerden, was du schon angesprochen hast, das kenne ich auf jeden Fall auch. Eher weniger aus dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis, aus der Familie schon mal gar nicht. Aber ich komme halt ursprünglich aus einer Kleinstadt. Also jetzt wohne ich ja gerade in Paderborn. Ich komme aber eigentlich aus einer Kleinstadt und naja, wenn man sich da mit einem unkonventionellen Projekt, sag ich mal, wie zum Beispiel einem eigenen Musikprojekt so an die Öffentlichkeit wagt, dann ist das ein bisschen so, als würde man sich eine Zielscheibe auf den Rücken kleben, weil manche Leute gefühlt nur darauf warten, irgendwie andere durch den Kakao zu ziehen. Und man kennt viele Leute dort und es kennen einen viele Leute und das ist so ein bisschen schade, aber man muss einfach schauen, dass man sich davon nicht entmutigen lässt. Und ja, in Paderborn zum Beispiel ist es ja auch anders. Wir haben hier den Studiengang Populäre Musik und Medien und jeder Zweite veröffentlicht hier gefühlt Musik und es ist alles cool und jeder unterstützt sich und alle finden es gut und man, ja, supportet sich gegenseitig und das ist irgendwie die feinere Art, finde ich. Und ja, zugegeben, die ersten Anlaufversuche oder die ersten Demo-Veröffentlichungen, die ich ja schon angedeutet habe, naja, die waren vielleicht auch nicht gut. Also nee, die waren auch ganz sicher nicht gut und hatten nicht viel mit dem zu tun, was ich jetzt mache. Aber allein schon die Ambition, irgendwas zu tun, was anders ist, reicht, um zu lachen.
So, ich will jetzt aber an dieser Stelle auch der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt lassen, dass es natürlich auch in meinem Umfeld, insbesondere in der Familie, viele Menschen gibt, die mich immer ermutigt und unterstützt haben. Und einige von denen waren auch schon in verschiedenen Sprechrollen in diesem Podcast zu hören. Deshalb möchte ich diese Gelegenheit hier auch nochmal ganz kurz nutzen, um mich bei all diesen Personen wirklich von Herzen zu bedanken. Und wo wir gerade schon so schön ins leicht gefühlsduselige abdriften, direkt eine passende Frage dazu. Boah, Überleitung kann ich.
Ja, sehr gut.
Dein erstes auf Spotify veröffentlichtes Album heißt Helden. Ja, wer sind denn die Helden deiner Jugend?
Meine Helden sind, wie in dem Song Helden auch beschrieben, meine Eltern, meine Geschwister und meine Freunde, die allesamt dazu beigetragen haben oder beitragen, dass ich bisher immer ein schönes und gutes Leben hatte und habe, ja, weil sie mir Dinge ermöglichen, meinen Wertekompass prägen, mir in schweren Momenten zur Seite stehen oder halt auch schöne Momente mit mir teilen. Wenn jetzt ein bisschen Raum für Kitsch ist, dann
sehr gerne.
Darf ich natürlich auch meine Freundin nicht vergessen, die meine größte Heldin ist. Aber der Song Helden selbst, der zu kitschig?
Nein, überhaupt nicht.
Der Song bezieht sich aber jetzt eher auf eine Zeit, bevor wir uns kennengelernt haben. Und genau deswegen findet das im Song nicht statt, aber das muss ich hier mal abseits erwähnen.
Ja, es sei dir gegönnt.
Ja, und nochmal natürlich ein Bezug zu meiner Familie, weil meine Familie natürlich meinen musikalischen Weg enorm geprägt hat und mir ja auch diesen musikalischen Background gibt.
Ja, das war jetzt eine wunderschön gefühlsduselige Antwort und total ausgearbeitet und lässt das, was ich hier aufgeschrieben habe, sehr blöd wirken.
Na dann.
Ja. Weil Fakt ist, diese Frage war tatsächlich der Grund dafür, dass wir jetzt gerade miteinander sprechen. Ich habe deinen Song Helden in meiner Playlist laufen gehabt und überlegt, wer denn eigentlich so die Helden meiner Jugend waren und welche Einflüsse diese dann auf das, was ich jetzt mache, haben und hatten. Und während ich überlegt habe, wie das bei mir ist, dachte ich, das wäre eigentlich eine ganz interessante Frage, auch an dich. Und dann habe ich dich angeschrieben und jetzt sitzen wir hier. Naja, zurück zur Frage, wer denn meine Helden sind. Naja, vor einigen Jahren beim Helden der Kindheit-Tag, kurz vorm Abi, bin ich als Michael Knight gegangen. Ich glaube, der Einfluss, den das hat, ist jetzt doch eher gering, auch wenn ich es liebe, verwegene Rollen einzusprechen. Und natürlich Familie und das Ganze, was du gerade gesagt hast, sowieso. Aber jetzt mal auf die Literatur bezogen, sind die Menschen, die ich am meisten bewundere und als Vorbilder habe, J.K. Rowling, Walter Mörs, Edgar Allan Poe und Theodor Fontane. Das ist eine sehr wilde Aufzählung, das weiß ich, aber ich will es trotzdem kurz erklären. Rowling, weil ich Harry Potter einfach verschlungen habe. Ich habe, und das ist ausdrücklich kein Scherz, den Stein der Weisen 11-mal und die Heiligtümer des Todes immerhin noch 5-mal gelesen. Das liegt daran, dass als ich angefangen habe, die Harry Potter-Reihe zu lesen, die letzten Bände noch gar nicht veröffentlicht waren, daher die ersten etwas häufiger. Ja, Walter Mörs, weil er der meiner Meinung nach einfach mit großem Abstand beste deutschsprachige Autor ist. Ich finde es einfach unglaublich, mit welchem Detailreichtum er die Welt von Zamonien beschreibt und wie sehr ich mich beim Lesen bzw. Hören der Hörbücher darin verlieren kann. Nur mal als Beispiel das Labyrinth der träumenden Bücher. Das ist ein komplettes Buch, das im Grunde nichts mehr und nichts weniger als die Einleitung für das nächste Buch ist. Also es passiert nichts, aber das auf 700 Seiten. Wirklich fantastisch. Und er kann aber auch gleichzeitig so herrlich stumpfsinnige Dinge wie etwa den Phönik schreiben. Und witzig, dass ich gerade zwei Fantasy-AutorInnen genannt habe, obwohl ich in dem Genre wirklich gar nicht schreibe. Aber ich halte es für das mit Abstand schwerste Genre der Literatur. Ja, Poe ist einfach nur in der Liste, weil ich sein Gesamtwerk einfach liebe und es beeindruckend finde, was er damals geschaffen hat. Es gab vor ihm noch niemanden, der jemals eine Detektivgeschichte geschrieben hatte. Er hat also absolutes Neuland betreten und Menschen wie mir überhaupt erst den Weg bereitet. Und dann noch kurz zu meinem letzten Vorbild, Theodor Fontane. Es wäre einfach mein Traum, dass Menschen in 100 oder 200 Jahren noch meine Texte lesen, so wie wir heute noch seine lesen. Und deswegen habe ich dann auch in meinem Buch Hemmungslos eine kleine Anspielung an eines seiner bekanntesten Werke, nämlich John Meinhard, untergebracht. So, jetzt müsst ihr das natürlich lesen, um herauszufinden, welche Anspielung das ist. Aber ich würde behaupten, dass diese vier Vorbilder meinen Stil gar nicht so entscheidend geprägt haben. Das waren eigentlich zwei andere Gestalten, nämlich Norman Köster und David Gromer mit ihrer legendären Kommentierung von Ninja Warrior im Jahr 2009. Deswegen Grüße an dieser Stelle an die Bumm Film in München. Und jetzt habe ich echt viel gelabert. Möchtest du uns vielleicht auch was über die Menschen verraten, die dich inspirieren, sofern du das nicht schon mit Antworten auf vorherige Fragen getan hast?
Ja, das sind im Grunde auch die, die ich vorher schon genannt hatte. Die Menschen aus meinem nahen Umfeld, die mit mir die schönen Momente erleben, über die ich schreiben kann. Gut, ich könnte auch nochmal einen anderen Bogen machen. Es sind natürlich auch andere Musiker und Musikerinnen mit ihrem Schaffen, mit ihrem Sound, mit ihrer Art auch Geschichten zu erzählen. Da hatten wir ja das Thema Reinhard May und Hannes Wader. Es ist im Rap-Bereich aber gerade auch ein Prinz Pi, den ich sehr gerne auch immer noch höre und schon immer auch gerne gehört habe. Es sind aber auch klassische Filmhelden aus meinen Lieblingsfilmen aus der Kindheit, wie zum Beispiel Batman oder Rocky Balboa.
Welcher Batman?
Ich liebe jeden Batman.
Aber gute Antwort.
Mein Kindheits-Batman ist der Christian Bale in der Nolan-Trilogie. Das passt so zu meiner Zeit, in der ich aufgewachsen bin. Aber ich liebe auch den Tim Burton-Batman von Michael Keaton gespielt. Und ich liebe auch den neuen Robert Pattinson-Batman. Ich glaube, das ist sogar fast mein zweiter Favorit nach Christian Bale.
Ja, ich finde, der neue, das ist eher eine Detektivgeschichte, was Batman ja ursprünglich war und nicht mehr so sehr das klassische Comic-Helden-Bild, das die anderen Filme vermittelt haben. Aber darum sollte es eigentlich überhaupt nicht gehen.
Aber wenn ich darf?
Ja, bitte.
Das finde ich aber auch gerade so super an dem Film. Also Publikum war ja größtenteils eigentlich sehr, sehr beeindruckt oder hat den Film gemocht, aber es gab halt eben auch kritische Stimmen, die gesagt haben, da passiert ja gar nichts, das ist ja total langweilig und Batman ist ja gar kein großer Held und der guckt immer nur traurig. Und naja, ich würde sagen, es liegt daran, dass dieser Film halt die Essenz des ursprünglichen Comics eigentlich am besten einfängt. Es ist eine, wie du sagst, eine Neo-Noir-Detektivgeschichte und
genau.
Aber, dafür lieben wir Batman.
Aber es zeigt auch wieder was, dass wir hier auch schon relativ gut rausgearbeitet haben und das generell für die meisten Kunstformen gilt. Man kann dieselbe Geschichte einfach auf verschiedene Arten erzählen. Und es liegt dann an uns, die für uns beste Art zu finden und immer mit der Hoffnung verbunden, dass das Publikum das genauso sieht.
Ja.
Ach, schön.
Ja, schönes Schlusswort.
Aber ja, im Prinzip ist es ein schönes Schlusswort, aber ich habe trotzdem noch eine abschließende Frage an dich. Nämlich, wie geht es bei dir weiter? Auf was dürfen wir uns freuen? Welche Veröffentlichungen sind geplant? Ich weiß, das hast du am Anfang auch schon mal grob angerissen, aber es steht nun mal als letzte Frage. Deswegen würde ich dich bitten, es nochmal zusammenzufassen.
Ja, also das aktuellste Projekt, was ansteht, das ist natürlich meine neue Single 19. Die erscheint am Freitag, den 19.04.
Und als hättest du es geplant.
Genau, richtig. Ja, tatsächlich aber auch eher Zufall. Aber ja, es passte dann doch ganz gut. Den Song könnt ihr ab dem 19.04. Auf allen Streaming-Plattformen und auf YouTube hören. Und das wird auch nochmal auf jeden Fall ein sehr schönes Ding.
Ja, ich bin gespannt. Gut, dann sind wir soweit durch. Ich erwähne es nur der Vollständigkeit halber nochmal. Ihr könnt es natürlich auf Instagram folgen und auf Facebook, also mir zumindest Instagram und Facebook jeweils @shtofal und bei dir?
knst.official auf Instagram und auf Spotify und auf allen anderen Streamern einfach knst in groß und zusammen.
Genau, die Links findet ihr wie immer nochmal in der Episodenbeschreibung. Ja, und dann sind wir eigentlich durch, aber wenn ich schon mal einen richtigen Rapper hier zu Gast habe, Lust auf ein kleines Rap-Battle?
Oh je. Hast du es denn drauf?
Nicht mal im Ansatz.
Okay, so aus dem Stegreif könnte ich, glaube ich, auch nichts machen.
Ja, dann müssen wir leider unsere Zuhörer enttäuscht zurücklassen und verabschieden uns für diese Episode. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, auch beim Rap-Musik hören. Und das Schlusswort gehört dir.
Ja, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, danke fürs Zuhören. Danke auch Sebastian, dass du mich eingeladen hast, hier über Musik zu sprechen. Und ja, vielleicht bis bald.